Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Susanne Kuhlmann. Ich begrüße Sie.
Some people say that we are fighting for our future. But that is not true. We are not fighting for our future. We are fighting for everyone's future.
Manche sagen, wir kämpfen für unsere Zukunft, aber das stimmt nicht. Wir kämpfen für die Zukunft aller, sagt die schwedische Schülerin und Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg. Sie hat im Herbst die freitäglichen Schülerstreiks für Klimaschutz begründet. Friday for Future, auch in Deutschland. Was die jungen Leute damit bewirken wollen, erzählt uns gleich eine Mitorganisatorin aus Stuttgart. Außerdem berichten wir über die Situation vor dem Bürgerentscheid in Freiburg über ein neues Wohngebiet und über die Messergebnisse der Deutschen Umwelthilfe, die sich Dieselautos nach einem Software-Update angesehen hat. Im Verbrauchertipp geht es schließlich ums Autofahren mit Flatrate. Und gleich zu Beginn erläutert unser Hauptstadtkorrespondent Theo Geers, was im Entwurf der Bundesumweltministerin für ein Klimaschutzgesetz steht. Svenja Schulze, die Bundesumweltministerin von der SPD, hat ihren Entwurf für ein Klimaschutzgesetz fertiggestellt. 65 Seiten voller konkret formulierter Ziele. In einzelnen Schritten sollen die Kohlendioxidemissionen Deutschlands sinken. Bezugszeitraum ist das Jahr 1990. Verglichen mit damals ist der CO2-Ausstoß jetzt bereits um 32% zurückgegangen. Bis 2050 sollen es 95% sein. Theo Geers in Berlin, wie soll das gelingen?
Und Frau Kuhlmann, in dem aus politischen Klimaschutzzielen, wir haben ja schon gewisse Reduktionsziele für 2020 oder 30, in dem aus diesen politischen Klimaschutzzielen gesetzlich vorgeschriebene, ich würde sagen verbindliche Klimaschutzziele werden. Es wird gewissermaßen eine Druckkulisse aufgebaut, in dem im Gesetz zunächst auch sechs Sektoren festgelegt werden. Die Energiewirtschaft, die Industrie, der Verkehr, die Gebäude, also unsere privaten Heizungen, die Landwirtschaft und auch die Abfallwirtschaft. Und die bekommen Vorgaben, wie viele Treibhausgase jeder jährlich einsparen muss. Da gibt es im Gesetzentwurf eine schöne Tabelle und da ist für jeden Sektor bis zum Jahr 2030 schon mal festgelegt, wie viele Treibhausgase dieser Sektor wann noch höchstens ausstoßen darf.
In welchen Bereichen besteht denn der größte Handlungsbedarf?
Naja, logischerweise da, wo bisher am wenigsten passiert ist, und da sind wir schon direkt beim Verkehrssektor, da sind immer noch rund 170 Millionen Tonnen CO2, die im Jahr in die Luft geblasen werden in Deutschland. Und wenn man da in diese besagte Tabelle guckt, beispielhaft jetzt zum Beispiel, dann sieht man, dass allein der Verkehr 2021 schon auf 145 Millionen Tonnen runtergehen muss und bis 2030 dann auf 95 Millionen Tonnen. Das ist, wenn man bedenkt, dass bisher gar nichts passiert ist, ziemlich viel. Ein anderes Beispiel: Die Industrie muss runter von 182 auf 140 Millionen Tonnen. Und man darf ja nicht vergessen, Frau Kuhlmann, das sind ja alles nur Zwischenziele bis 2030, die ich jetzt gerade zitiert habe. Hinter diesen abstrakten Zahlen verbirgt sich letztlich ein Komplettumbau unserer bisherigen Art und Weise, wie wir produzieren, wie wir heizen oder auch wie wir uns, wenn wir verreisen, uns von A nach B bewegen. Das hat etwas von Revolution.
Wer soll denn messen und kontrollieren, ob die Etappenziele dieser Revolution erreicht werden?
Also wer was genau macht, das legen die jeweiligen Bundesministerien für den Sektor fest, also das Verkehrsministerium für den Verkehr und so weiter und so weiter. Die Kontrolle wird gewissermaßen ausgelagert. Das heißt, das Umweltbundesamt misst, ob die Einsparziele erreicht werden. Daneben gibt es noch ein 7-köpfiges Sachverständigengremium. Das legt dann jährlich im Dezember einen Bericht vor, wo man ist, wie weit man gekommen ist mit den beschlossenen Maßnahmen. Und wenn es nicht reicht, dann muss die Bundesregierung innerhalb eines halben Jahres künftig ein Sofortprogramm auflegen, um die Zielerreichung dann in den Folgejahren wieder zu gewährleisten. Und hinzu kommt auch ein gewisser finanzieller Druck, Frau Kuhlmann, denn wird zu viel Treibhausgas ausgestoßen, dann muss Deutschland im Rahmen des europäischen Emissionshandelssystems Emissionsrechte zukaufen. Und die Kosten dafür, die werden dann auf die jeweiligen Ministerien umgelegt, die bösen Buben sind, die also am wenigsten eingespart haben. Das wird anteilig dann umgelegt.
Eine Revolution hat ja auch immer Gegner. Wie hat die Union der Koalitionspartner diesen Gesetzentwurf aufgenommen?
Also man kann fast sagen, hellauf empört, denn In der Union tut man sich sehr, sehr schwer mit diesem Gesetzentwurf. Man spricht von Planwirtschaft, weil eben nur noch die Zahlen des Umweltbundesamtes und die Empfehlungen dieses Sachverständigengremiums zählen würden. Und man fürchtet eben in der Union, dass es eine Art Entdemokratisierung sei. Das heißt, dass die Politiker am Ende gar nicht mehr groß etwas entscheiden können. Ihnen sind die Hände gebunden, weil man einmal dieses Klimaschutzgesetz auf den Weg gebracht hat und verabschiedet hat. Und hinterher muss man es nur noch umsetzen, egal was passiert. Und wenn man dann in der Union sich umhört, dann merkt man sehr schnell, das geht in eine Richtung von, das machen wir so nicht mit. Das Problem bei der Union, Frau Kuhmann, ist allerdings, dass sie nicht sagt, was stattdessen gemacht werden soll. Da ist die Union gewissermaßen blank. Und wenn man jetzt fragt, wie es weitergeht in diesem Koalitionsstreit um das Klimaschutzgesetz, dann würde meine Prognose lauten, das wird noch ein sehr, sehr schwerer Gang zwischen Union und SPD. Und ich bin mal gespannt, ob es wirklich dabei bleibt, dass man in diesem Jahr dieses Klimaschutzgesetz noch in Sack und Tüten bringt, um es mal so auszudrücken. Denn die Positionen beider Lager sind noch sehr weit auseinander.
Die Bundesumweltministerin hat ihren Entwurf für ein Klimaschutzgesetz vorgelegt. Dankeschön an Theo Gers in Berlin. Schwänzen für einen guten Zweck. Seit die 16-jährige Schwedin Greta Thunberg vor einigen Monaten zur Klimaaktivistin wurde, statt zur Schule zu gehen, haben sich Jugendliche in aller Welt dieser Bewegung angeschlossen, immer freitags. Auch heute also und seit einigen Wochen auch in Deutschland beteiligen sich Tausende an Streiks für den Klimaschutz. Friday for Future statt Unterricht, Vorlesung und Arbeit. Gemeinsam gegen den Klimawandel. Die 23-jährige Anna Prasser ist Mitorganisatorin der Streiks in Stuttgart und jetzt dort am Telefon. Hallo Anna.
Hallo.
Wie kamen Sie zu Friday for Future?
Ich habe über Social Media davon erfahren und habe dann geschaut, ob es in meiner Stadt auch einen Streik gibt. Und das gab es dann schon seit einer Woche. Das war damals im Ende November.
Wie sah der genau aus?
Wir saßen zu fünft auf dem Schlossplatz mit unseren Plakaten und haben den Kontakt zu anderen Leuten gesucht.
Und wie hat sich das seitdem entwickelt?
Ja, mittlerweile sind wir in Stuttgart über 1000 Streikende. Wir machen auch Laufdemos. Ja, wir sind ganz arg gewachsen.
Und wo kann man Sie in Stuttgart und auch in den anderen Städten, die sich ja auch beteiligen, finden? An welchen Plätzen oder an welchen Orten versammeln Sie sich hauptsächlich?
Das ist von Stadt zu Stadt unterschiedlich. In Stuttgart treffen wir uns jeden Freitag um 11 Uhr vor dem Rathaus. In anderen Städten ist es auch vor den Ministerien. Aber man findet uns auch über Social Media und da findet man auch die aktuellen Streiks.
Wie läuft dieser Streiktag denn dann im Einzelnen ab bei Ihnen in Stuttgart?
Ja, in Stuttgart, da stehen wir morgens auf, gehen dann etwas früher zum Rathaus und dort wird dann oft schon die Anlage aufgebaut und dann müssen wir erstmal mit der Presse sprechen, wie jetzt was abläuft, müssen die Ordner Aufgaben verteilen, müssen erstmal ganz oft erklären, was wir einhalten müssen, wo wir nicht hinstehen dürfen. Ja.
Was wollen Sie mit den Streiks erreichen?
Wir fordern alle Komponente des Pariser Klimaabkommens. Dazu gehört die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels, der Kohleausstieg bis 2030 und ein Ausstieg aus allen fossilen Mineralstoffen. Und das möchten wir erreichen mit unseren Streiks.
Wie groß ist die Bewegung in Deutschland denn zurzeit?
In Deutschland gibt es uns bereits in über 160 Städten und wir werden wöchentlich mehr und es streiken über 1000 Teilnehmer.
Wie reagieren denn die Politiker in den Rathäusern und auch andere Verantwortliche auf ihre Aktionen?
Die reagieren ganz unterschiedlich. Manche befürworten unser Streiken. Viele sagen, ja, super, was ihr macht, aber doch bitte nicht während der Schule. Und andere sind ganz dagegen und sagen, es ist doch Quatsch, was ihr macht.
Wie soll es mit diesen Fridays for Future, mit den Aktionen weitergehen?
Wir streiken weiter, bis gehandelt wird.
Die Schwedin Greta Thunberg reist mit dem Zug durch Europa, aber es gibt Kritik daran, dass zum Beispiel einige der deutschen Führungsfiguren schon eine Menge Flugreisen rund um die Welt hinter sich haben, wie Fotos in sozialen Medien zeigen. Wie passt das zu Ihrer Forderung, den persönlichen Kohlendioxid-Fußabdruck möglichst klein zu halten?
Ich denke, gerade mit der Luisa wird viel Wirbel um manche Sachen gemacht. Das war früher, sie versucht mittlerweile, das zu reduzieren. Und auch so versucht sie, ein klimaneutrales Leben zu führen. Und das ist halt ganz stark von den Kritikern, die versuchen, bei allen möglichst die negativen Seiten rauszuziehen. Auch schon bei der Greta wurde bemängelt, dass sie auf der Fahrt im Zug eine plastikverpackte Toastbrottüte hat. Ich denke, es wird immer ein Fehler gesucht. Und wir versuchen dagegen zu argumentieren oder wir stehen auch ein Stück weit dazu. Man kann nicht immer perfekt sein.
Dankeschön. Wir sind die letzte Generation, die die schlimmsten Folgen des Klimawandels noch aufhalten könnte. Das sagen die Organisatoren der freitäglichen Streiks von Jugendlichen. Eine davon ist Anna Prasser. Ihnen vielen Dank nach Stuttgart.
Bitte gerne.
Es ist eines der bundesweit größten städtebaulichen Wohnprojekte. Der Plan, das Dietenbach-Gelände in Freiburg zu bebauen. Felder und Wiesen sollen einem neuen Stadtteil weichen. 6.500 Wohnungen für 15.000 Menschen auf einer Fläche so groß wie 180 Fußballfelder. Die Wohnungsnot in der Stadt ist das zentrale Argument des Gemeinderats. Einige Bürgerinitiativen fürchten dagegen Betonwüsten und Flächenversiegelung. Sie haben tausende Unterschriften gesammelt und durchgesetzt, dass übermorgen am Sonntag Bürger über das Projekt entscheiden können. Aus Freiburg berichtet Sebastian Bargon.
Obwohl die Volksabstimmung am Sonntag den Gemeinderatsbeschluss pro Dietenbach-Bebauung kippen könnte, ist Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn von dem Werkzeug Bürgerentscheid angetan.
Ich finde es ein Riesenprivileg, dass wir in einer Demokratie mit Entscheidungsvielfalt leben dürfen. Und dementsprechend glaube ich, dass auch der Bürgerentscheid letztlich diese Entscheidung nochmal festhält, legitimiert und ein klares Symbol gibt.
Derzeit stehen sich Anhänger und Gegner unversöhnlich gegenüber. Das Bündnis Rettet Dietenbach, der Bauernverband BLHV und Naturschützer wollen den neuen Stadtteil im Freiburger Westen unbedingt verhindern.
Meine Meinung ist klar, nicht weiter Grünflächen zu bauen.
Ich habe meinen Hof hier. Ich muss weg. Die Stadt hat mir keine Alternative. Sie kann mir nichts anbieten. Ich weiß gar nicht, wo ich mit meinen Pferden hin soll.
Ich wohne erst seit 4 Jahren hier in Freiburg. Ich komme eigentlich aus Berlin. Und ich finde es sehr wichtig, dass die Natur hier erhalten bleibt. Dass nicht alles zubetoniert wird. Und das ist mir ein wertvolles Gut. Ja, und ich finde, das ist man seinen Enkeln und Kindern auch schuldig, dass man den Boden erhält. Ja, und nicht alles nur zubetoniert.
Allein bei der Freiburger Stadtbau sind 6.000 Wohnungssuchende gemeldet. Grund genug für viele junge Menschen, sich für die Bebauung zu engagieren.
Weil die Wohnungsnot in Freiburg einfach erdrückend ist und gerade junge Leute, Studierende, Auszubildende oder junge Familien keinen bezahlbaren Wohnraum mehr finden, ins Umland ausweichen müssen, dann auf ein Auto angewiesen sind und so die Ökobilanz ruinieren und wir dementsprechend einen Stadtteil brauchen, der ansatzweise zentrumsnah ist, gut angebunden und dort eben Möglichkeiten sind für Kitas, für Schulen, dass Freiburg auch die familienfreundliche und bunte Stadt bleiben kann, die sie eigentlich sein sollte.
Das neue Viertel im Westen der Stadt soll klimaneutral, inklusiv und barrierefrei werden. Außerdem soll Dietenbach 50% geförderte Mietwohnungen bekommen. Die Infrastrukturmaßnahmen würden die Stadt 600 Millionen Euro kosten. Das Investitionsvolumen für die Bauträger läge bei 3 bis 4 Milliarden Euro. Aufgrund der hohen Baukosten glauben Gegner des Projekts, dass die 50%-Marke von gefördertem Wohnraum nicht zu halten ist. Oberbürgermeister Martin Horn widerspricht.
Dass die Freiburger Stadtbau mit über 1.000 Wohnungen, die Genossenschaften mit über 1.000 Wohnungen, dass die Uniklinik Freiburg mit 250 bis 300 Wohnungen für Pflegerinnen und Pfleger, das Studierendenwerk mit 700 Wohnungen für Studierende und es sind darüber hinaus weitere Genossenschaften, Bauträger, Freiburgerinnen und Freiburger, die für sich selbst bauen und. Und dementsprechend ist das an der Stelle auch einfach wirtschaftlich attraktiv für uns als Stadt, dass wir dementsprechend auch vielen Freiburgerinnen und Freiburger dort Wohnraum ermöglichen.
Nach längerem Hin und Her über die Formulierung muss die Freiburger Bürgerschaft am Sonntag über folgende Frage abstimmen. Soll das Dietenbach-Gebiet unbebaut bleiben?
Ich bin unglücklich mit der Fragestellung. Es ist ähnlich unglücklich wie damals bei Stuttgart 21. Viele Leute lesen die Frage nicht richtig und stimmen dann zum Beispiel aus Versehen mit Ja, obwohl sie eigentlich für den Stadtteil sind. Das sehe ich als Problem an. Ansonsten finde ich es natürlich toll, dass Freiburg direkt demokratische Elemente einsetzt.
Das Ergebnis des Bürgerentscheids wird mit Spannung erwartet, denn viele Menschen haben sich noch nicht endgültig entschieden, ob sie für oder gegen die Bebauung sind.
Wir haben ein ganzes Jahr gesucht, hier überhaupt eine Wohnung zu finden in Freiburg. Es ist wirklich nicht einfach. Trotz alledem liebe ich diese Natur, diese Ecke hier, diese Ruhe und diese Weite. Also ich weiß nicht so richtig, was es das Richtige ist. Also ich würde beiden 50% geben. Die Notwendigkeit sehe ich auch, dass neue Wohnungen entstehen müssen.
Bürgerentscheid über den Bau eines neuen Wohngebiets in Freiburg. Der Termin ist an diesem Sonntag. Wie wirksam sind Software-Updates für Dieselautos und wie fällt die Schadstoffbilanz neuer Dieselmotoren aus? Die Deutsche Umwelthilfe hat in den vergangenen Monaten, also im Winter, erneut die Konzentration von Stickoxiden im Abgas von Autos gemessen und stellt die Ergebnisse gerade in Berlin vor. Sebastian Engelbrecht, wie fallen die denn aus?
Ja, die Deutsche Umwelthilfe hat ja ein eigenes Emissionskontrollinstitut und hat in den Wintermonaten Oktober bis Februar Abgasmessungen gemacht bei 3 Dieselautos der Euro 5 und 6 Abgasnorm auf der Straße, natürlich nicht im Labor. Und das Ergebnis ist folgendes: Die vom Bundesverkehrsministerium angeordneten Software-Updates sind weitgehend unwirksam. Und insbesondere geht es da natürlich um die Messung der Stickoxide. Zu den Messergebnissen der Deutschen Umwelthilfe sagte Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch:
Das Ergebnis ist wirklich erschreckend. Wir haben keine oder fast keine Reinigungswirkung. Beispielsweise ein Audi A4, den wir getestet haben, der hatte vor dem Software-Update über 600% Überschreitung und danach fast als Punktlandung den gleichen Wert. Und das ist auch der Grund dafür, warum wir in vielen Städten keine Verbesserung, zum Teil sogar eine Verschlechterung der Abgas- und Luftqualitätswerte haben.
Es stehen aktuell 2,2 Millionen Software-Updates von Diesel-PKWs in Deutschland an. Die Deutsche Umwelthilfe erwartet davon also keine Verbesserung der Luftqualität in den Städten.
Es ging ja jetzt um den Winter, den Winterzeitraum. Welche Verbesserungen sind denn durch Software-Updates, die im Sommer installiert werden, zu beobachten?
Ja, auch im Sommer hat die Deutsche Umwelthilfe gemessen, vor und nach dem Software-Update, zum Beispiel einen VW Tiguan 2,0 TDI. Die Stickoxidwerte lagen nach dem Update um den Faktor 3,3 immer noch über dem Grenzwert von 180 Milligramm pro Kilometer. Und dann hat sie auch gemessen einen Skoda Yeti 2,0 TDI. Vor dem Update bei plus 11 Grad waren es 772 Milligramm Stickoxid pro Kilometer. Nach dem Update dann bei kälteren Temperaturen 713 Milligramm. Das war immer noch eine Grenzwertüberschreitung um den Faktor 4. Kurzum, ob Sommer, ob Winter, die gemessenen Werte liegen nach dem Software-Update immer noch deutlich über den Grenzwerten. Dabei ist, und das sagt Jürgen Resch auch, ein relativ sauberer Diesel möglich. Die Umwelthilfe hat 2 Euro 6 Diesel untersucht, die Grenzwerte von 80 Milligramm Stickoxiden um mehr als die Hälfte unterschreiten. Und diese Messungen, das ist jetzt interessant, sind bei Fahrzeugen vorgenommen worden, die in die USA exportiert werden. Dazu Jürgen Resch von der Deutschen Umwelthilfe.
Es ist technisch möglich. Es wird auch bei einzelnen Fahrzeugen gemacht, und zwar bei den Fahrzeugen, die vor allen Dingen in die USA exportiert werden. Es geht um wenige 100 Euro bei Neufahrzeugen, die eben eine gut funktionierende Abgasreinigung mehr kostet.
Welche politischen Konsequenzen fordert die Deutsche Umwelthilfe denn vom Bund und auch von der Automobilindustrie?
Ja, die Umwelthilfe fordert, dass die 11 Millionen Diesel der Abgasstufen 5 und 6 zurückgerufen werden. Gemeint sind die 11 Millionen Wagen, die eben die Grenzwerte für Stickoxide um das 5- bis 6-fache überschreiten. Und entsprechend geißelt zunächst einmal Jürgen Resch die Politik der Luftreinhaltung der Bundesregierung.
Das ist Luftreinhaltepolitik absurd, und deswegen fordert die Deutsche Umwelthilfe Hardware-Updates und die Reparatur der Fahrzeuge auf Kosten der Hersteller, indem eine funktionierende Abgasanlage in die Autos eingebaut wird. Und zwar im Rahmen eines amtlichen Rückrufes, so wie das üblich ist, wenn ein Sensor für den Airbag oder eben irgendeine Befestigung für einen Sicherheitsgurt defekt ist, dann gibt es überhaupt keinen Zweifel, dass es eben eine amtlich angeordnete Reparatur gibt, und das muss eben bei der Abgasreinigung genauso erfolgen.
Also Resch und die Deutsche Umwelthilfe sagen, wir wollen den Dieselfahrern in Deutschland helfen. Und er ist der festen Überzeugung, dass diese Dieselfahrer, diese 11 Millionen, den Fahrverboten entgehen können, wenn die Hardware der Autos von der Autoindustrie nachgerüstet wird.
Gibt es schon Reaktionen auf die Ergebnisse der Deutschen Umwelthilfe?
Es gibt noch keine Reaktionen. Ich habe aber mal beim ADAC nachgefragt. Eine Stellungnahme ist da bisher noch nicht gekommen. Mir wurde nur in der Pressestelle des ADAC gesagt, man habe auch Messungen gemacht bei einem BMW. Und da habe sich das ergeben, dass nach dem Software-Update die NOx-Werte, die Stickoxid-Werte, deutlich geringer waren als vor dem Update. Also eine etwas andere Akzentuierung als bei der Umwelthilfe.
Soweit Sebastian Engelbrecht über die Effekte von Software-Updates für Dieselautos und den Stickoxidausstoß von Neuwagen. Danke dafür nach Berlin.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Wie fürs Smartphone gibt es mittlerweile auch fürs Auto Flatrates. Autofahren für einen fixen Monatsbeitrag, das bieten Car-Abos. Klingt bequem, aber wie genau funktionieren die Angebote und was umfasst die Monatsgebühr im Einzelnen? Dazu Mischa Erhardt im Verbrauchertipp.
Autofahren so einfach wie Fernsehserien auf Videoplattformen im Internet anschauen. Damit wirbt ein Anbieter für seine Variante des Auto-Abos. Der Vorteil grundsätzlich bei solchen Abonnements: einmal abgeschlossen, muss man sich um fast nichts mehr kümmern.
Diese umfasst dann wirklich alles von Steuer bis zu Reparaturen. Und ja, dann stellt das Unternehmen, bei dem man dieses Abo abschließt, eben ein Auto zur Verfügung, das man dann ganz normal nutzen kann. Und ja, man zahlt dafür monatlich.
Sagt Kai-Oliver Kruske von der Verbraucherzentrale Hessen. Bei einem Leasingauto zahlt man zwar auch monatliche Raten, steckt aber gewöhnlich in einem längeren Vertragsverhältnis. Zudem muss man sich um die Anschaffung des gewünschten Fahrzeuges kümmern. Bei Autoabos dagegen steigt man in ein fertig geschnürtes Paket ein, in dem fast alles inklusive ist, sodass man vergleichsweise unbekümmert fahren kann. Steuern, Zulassung, Haftpflicht, Kaskoschutz, regelmäßige Inspektionen in der Werkstatt, der TÜV und meist auch Reifenwechsel im Sommer und im Winter. Manchmal ist sogar das Tanken inklusive. Anbieter gibt es mittlerweile viele, von Startups wie Like2Drive, Cluno oder Fahren, über bekannte Autovermieter bis hin zu den Autokonzernen selbst, die in diesem Bereich Versuche gestartet haben. Obwohl in den meisten Angeboten fast alles inklusive ist, was man rund um das Auto braucht, sollte man sich das konkrete Angebot natürlich genau anschauen. Wie immer steckt die Tücke im Detail.
Das fängt schon dabei an, dass sich die Versicherungsbedingungen unterscheiden können, was den Selbstbehalt angeht, falls ein Schaden auftritt, falls man einen Unfall macht. Das geht weiter über, was es eigentlich mit Strafzetteln. Bei einigen Anbietern gibt es so fixe Bearbeitungspauschalen, die die Anbieter dafür verlangen, dass man geblitzt wird zum Beispiel. Und vor allen Dingen wichtig ist natürlich die Laufzeit.
Manche dieser Verträge sind monatlich kündbar, bei einigen kann die Kündigungsfrist aber auch über mehrere Monate gehen. Car-Abos sind verglichen mit einem selbst gekauften Fahrzeug relativ teuer, denn die Anbieter lassen sich den Service natürlich bezahlen. So lohnen sich die Auto-Abos vor allem für Menschen, die einen begrenzten Zeitraum an einem Ort mobil sein müssen. Achten muss man auf mögliche Kilometerbegrenzungen und darauf, wer das Auto fahren darf. Nur der Abonnent oder auch Familienmitglieder? Der Autoexperte der Universität Duisburg-Essen, Ferdinand Dudenhöffer, hat Car-Abos vor kurzem untersucht und dabei im unteren Segment sogar ein Angebot gefunden, wo der Vergleich des Autokaufes und das Car-Abo sich in etwa die Waage halten.
Wir hatten ja gesehen, bei einem Anbieter, den wir da rausgesucht haben, rechnet sich das für den Kunden. Der Kunde gibt eigentlich alle Risiken, die mit verbunden sind, damit ab und das zu Preisen, die zum Teil sehr gut sind.
Unter Umweltaspekten schließlich macht es keinen großen Unterschied, ob man sich ein Auto kauft oder per Car-Abo mietet. Gelegenheitsfahrer, die etwas mehr für die Umwelt tun wollen, sollten dann eher darüber nachdenken, welche Möglichkeiten es gibt, sich mit anderen Menschen ein Auto zu teilen. Oder sich bei Bedarf auf die herkömmliche Art ein Auto zu mieten.
Der Verbrauchertipp von Mischa Erhardt. In Venezuela spitzt sich der Konflikt um Hilfsgüterlieferungen zu. Und im Vatikan geht die Missbrauchskonferenz weiter. Mehr dazu gleich bei Jasper Barenberg in den Informationen am Mittag. Umwelt und Verbraucher geht zu Ende. Am Mikrofon war Susanne Kuhlmann.